Deutschlandfunk Interview.
Wir vertiefen die Debatte jetzt mit Eberhard Sandschneider, Partner der geopolitischen Beratungsfirma Berlin Global Advisors, und er ist emeritierter Professor der Freien Universität Berlin. Die Entscheidung von Annalena Baerbock, also im Februar nicht zu Olympia nach Peking zu reisen, ist das ein Affront gegen die chinesische Führung, Herr Sandschneider?
Das wird sehr davon abhängen, wie Peking das auslegt. Zunächst einmal ist es eine private Entscheidung von Frau Baerbock. Die ist natürlich, dafür ist sie noch vielleicht etwas zu jung im Amt, so nicht gibt. Eine amtierende Außenministerin kann in solchen Fragen zwar privat deklarierte Entscheidungen treffen, die werden aber politisch bewertet. Und natürlich verbaut sie sich damit in China auch ein wenig den konkreten konstruktiven Gesprächsdraht, den sie vielleicht früher oder später braucht. In China wird das natürlich nicht positiv aufgenommen, selbst wenn man die Umstände und Rahmenbedingungen verstehen könnte.
Liegen uns denn offizielle Reaktionen aus China vor?
Meines Wissens noch nicht. Das ist auch keine Notwendigkeit, dass die chinesische Regierung zunächst einmal sehr schnell reagiert, weil es eben eine als privat deklarierte Entscheidung gibt, die man natürlich auch so lesen kann, dass, wenn sie das jetzt tut, offensichtlich die Hoffnung, dass es eine gemeinsame europäische Haltung geben wird, wie das die ganze Zeit gesagt worden ist, offensichtlich nicht zustande kommt.
Das heißt, in dieser Hinsicht, Sie haben es auch eben schon angedeutet, war das diplomatisch gesprochen kein kluger Schachzug von Annalena Baerbock?
Naja, Außenministerinnen und Außenminister sind eben öffentliche Persönlichkeiten. Privat deklarierte Entscheidungen in solchen Fragen werden anders bewertet. Wenn sie das außenpolitische Handwerkszeug richtig genutzt haben sollte, das kann ich von außen nicht beurteilen, dann hat sie vorab den chinesischen Botschafter in Deutschland informiert und ihn gebeten, diese Information nach Peking weiterzugeben, mit der Bitte um Verständnis. Das würde das außenpolitische Instrumentarium sicherlich hergeben. Das wäre eine minimale Variante des Umgangs mit China. Aber ich glaube, der deutschen Außenministerin, wenn ich das richtig sehe, ist es zum Teil auch um den symbolischen Akt der Kritik an China im Gefolge der Haltung der Vereinigten Staaten gegangen.
Und zugleich, Sie haben es eben auch schon angesprochen und wir haben es auch im Gespräch zuvor mit Klaus Remme gehört, ringt die Europäische Union um eine gemeinsame Linie, eine gemeinsame Haltung gegenüber China, gerade auch was einen möglichen Olympia-Boykott angeht. Hat Annalena Baerbock damit die Suche nach einer gemeinsamen Lösung erschwert?
Nein, eigentlich nicht. Das ist ihre persönliche, private Entscheidung. Das verhindert nicht. Sollte Europa dazu in der Lage sein, dass es auch eine solche Entscheidung auf europäischer Ebene gibt. Aber man muss sich immer wieder verdeutlichen, das ist reine Symbolpolitik. Es geht um einen diplomatischen Boykott, auch von Seiten der Vereinigten Staaten. Es geht nicht um einen sportlichen Boykott. Die Athletinnen und Athleten dürfen reisen unter außerordentlich schwierigen Bedingungen durch die Pandemie. Die geraten in eine Blase in Peking. Die werden nicht Kontakt haben mit irgendjemandem im Land, außer der Fahrt zwischen Wettkampfstätte und Unterkunft. Und dasselbe würde natürlich auch für Diplomaten gelten. Also angenehme Reisen nach Peking wären das ohnehin nicht. Aber der symbolische Akt, China unter Druck zu setzen, wegen Xinjiang, wegen Hongkong, ist westlichen Politikern wichtiger als die sachliche Auseinandersetzung an der Stelle.
Bräuchte die Europäische Union möglicherweise sogar mehr Baerbocks, sage ich jetzt, formuliere ich einmal salopp, sprich mehr Chefdiplomatinnen und Chefdiplomaten, die eine deutlichere Sprache gegenüber Peking sprechen, vor dem Hintergrund der Missachtung der Menschenrechte?
Da muss man erwarten, dass eine solche deutlichere Sprache etwas in China verändert. Da hätte ich so meinen Zweifel, weil das für China innenpolitisch hochsensitiv ist. Aber was Europa bräuchte, wären tatsächlich Außenpolitiker, die in der Lage sind, sich auf einen gemeinsamen Nenner zu verständigen. Das wird seit Monaten, eigentlich seit Jahren gefordert von Europa. Und ein ums andere Mal, China ist da nur ein Beispiel, schaffen es europäische Außenpolitiker nicht, diesen Konsens herzustellen. Das sagt sehr viel mehr über Europa und seine Kompromissfähigkeit in solchen Fragen als über unser Verhältnis zu China.
Nun steckt ja der Westen immer in diesem freilich auch selbstproduzierten Dilemma zwischen Menschenrechten auf der einen Seite, dem Schutz der Menschenrechte, und Wirtschaftsinteressen auf der anderen Seite. Müsste sich da der Westen, Europa, die EU auch insgesamt ehrlicher machen?
Ich glaube, diese Gegenüberstellung, die ja seit Jahren, wie Sie sagen, tatsächlich die Politik beherrscht, Menschenrechte auf der einen Seite, Wirtschaftsinteressen auf der anderen Seite, ist die falsche Gegenüberstellung. Außenpolitik ist immer eine multidimensionale Angelegenheit und beide Aspekte gehören zentral zur Außenpolitik. Man kann Wirtschaftsinteressen verfolgen, ohne eine klare Menschenrechtspolitik deswegen nicht aufgeben zu müssen, und umgekehrt. In der Abwägung beider Interessen bündelt sozusagen, besteht die hohe Kunst der Außenpolitik gerade gegenüber einem Land wie China. Und das ist die Herausforderung. Ich würde nicht Menschenrechte gegen Wirtschaftsinteressen aufrechnen, dann fallen am Ende beide hinten runter.
Ist denn nach Ihrer Einschätzung diese Drohkulisse überhaupt zutreffend, dass man China nicht zu sehr drangsalieren darf in puncto Menschenrechte, weil das der deutschen Wirtschaft schaden würde? Ist das überhaupt zutreffend?
Das kann zutreffend sein, wenn man es falsch macht. Also wer mit erhobenem Zeigefinger mittlerweile nach China fährt, um den Chinesen mal zu erklären, wie die Welt funktioniert, der hat nicht verstanden, wie sehr sich das chinesische Selbstbewusstsein in den letzten Jahren verändert hat. Das lässt man sich schlicht und ergreifend nicht mehr gefallen. Und auf allen Verhandlungsebenen mit chinesischen Partnern hört man, dass die Verhandlungen schwieriger werden, dass unsere chinesischen Partner unwilliger werden, sich in dieser Art und Weise an den Pranger stellen zu lassen sozusagen und hart dagegenhalten. Und bedauerlicherweise von Afghanistan bis Iran und Irak finden sie auch eine Menge von Argumenten, die sie dem Westen entgegenhalten können. Also der Versuch, China da an den Pranger zu stellen, wird immer schwieriger werden. Wenn man konstruktiv mit China umgeht, so schwierig das ist, so frustrierend das manchmal ist, kommt man meines Erachtens ein gutes Stückchen weiter.
Können Sie das ein bisschen noch konkretisieren? Was heißt denn konstruktiver Umgang genau?
Also nehmen wir das berühmte, sensitive Beispiel Xinjiang. Wenn Sie China kritisieren wegen seiner Politik in Xinjiang, macht China die Schotten dicht und sagt, das ist eine innere Angelegenheit und ist Stabilität wichtiger als unser internationales Image. Wenn Sie mit China argumentieren, die Art und Weise, wie ihr mit Menschen in Xinjiang umgeht, ist kontraproduktiv zu eurem eigenen innenpolitischen Stabilitätsverständnis, weil es nie und nimmer durch Lager und Konzentrationslager oder wie immer man das nennt, gelingen wird, Xinjiang zu befriedigen, dann sind sie in einer anderen Gesprächssituation. Und solche Gesprächssituationen herzustellen, scheint mir wichtiger zu sein, als China einfach nur symbolisch auf die Anklagebank des Westens zu setzen. Dort nimmt China nicht mehr Platz in Zukunft.
Abschließend noch, Herr Sandschneider, Deutschland übernimmt jetzt ja den G7-Vorsitz zum neuen Jahr. Welche Akzente sollte Berlin da gegenüber China setzen?
Naja, die Frage des Umgangs mit China wird in der gesamten Bandbreite der Themen schwieriger. Menschenrechte, wie wir sie gerade diskutiert haben, die berühmten Reizthemen Xinjiang, Hongkong, vielleicht auch die Zukunft Taiwans, ist eine Frage. Die andere Frage ist die, wie man mit China auch im wirtschaftlichen Bereich umgeht. Die Zeiten sind längst vorbei, wo China für uns der große Markt ist und wir einfach nur unsere Absatzzahlen in China zelebrieren können. China wird tatsächlich zu einem Wettbewerber und insbesondere, wenn es an die Frage technologischer Standards geht, bin ich fest davon überzeugt, dass die G7 gut beraten wären, sich dort zu koordinieren. Denn auf diesem Feld findet der zentrale Wettbewerb mit China in den nächsten Jahren statt. Wer bestimmt die Standards von G7, von künstlicher Intelligenz, von 5G und ähnlichen Dingen mehr? Das ist die zentrale Frage.
Der China-Experte Eberhard Sandschneider im Interview bei uns im Deutschlandfunk. Wir haben das Gespräch kurz vor dieser Sendung aufgezeichnet.